Der nächste Vortrag ist von Antje Hochholdinger, die sich mit dem Phänomen auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt, dass viele Leute online sehr aktiv sind und auch sehr schnell Empörung zutage tritt und auch das Interesse, irgendwo hinzugehen. Wir erleben es quasi auch bei Veranstaltungen, da melden sich schnell mal 4000 Leute an oder was auch immer. Aber sozusagen diesen Punkt zu setzen, dann in die Realität zu kommen und Dinge auch wirklich zu tun, das ist nochmal ein anderer. Und ja, ich würde dich bitten, Antje, und auch dort.
Das mache ich.
Ja.
Ja, einleitend möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Antje Hochholdinger, ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Zu der Social-Media-Plattform Twitter hat mich die Politik gebracht. Damals gab es bei uns noch keine Neuauflage einer schwarz-blauen Regierung, aber ein mäßig begabter Reality-TV-Darsteller war zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Das war mir Anlass genug, mich auf der Plattform zu registrieren, die The Real Donald Trump als sein Sprachrohr nutzte. Anfänglich habe ich nur sporadisch auf Twitter nachgelesen, gelegentlich retweetet. Ich kann aber nicht behaupten, das Medium wirklich genutzt zu haben. Das änderte sich in der Zeit des Wahlkampfes 2017. Ich fühlte mich plötzlich in der Pflicht, mich zu positionieren, aufzuklären. Ich wollte die sozialen Medien, wie viele andere Twitter-Aktivistinnen, nicht den Rechten, nicht dem Populismus und nicht der Hetze überlassen. Am Wahlausgang hat das freilich nichts geändert. Dennoch hat sich Erstaunliches getan und ich bin beinahe täglich beeindruckt, wie viel sich über ein soziales Medium bewegen und organisieren lässt. Wie konkret sich das, was ich jetzt salopp eine digitale Verbundenheit nenne, in eine gelebte soziale Realität wandeln kann. Diese gelebte soziale Realität nahm in meinem Fall ihren Anfang mit einem Tweet. Ich erinnere mich, dass es nach einem Ö1-Abendjournal war. Ich erinnere mich nicht mehr, wofür es nach Ansicht des Bundeskanzlers wieder einmal an der Zeit war und welche bahnbrechende Veränderung die Österreicherinnen und Österreicher diesmal beglücken sollte. Ich weiß nur noch, dass es mich empörte und Anlass genug war, folgenden Tweet abzusetzen. Hashtag Infotweet. Ich habe diese Regierung abgesetzt und bin jetzt eure Kanzlerin. Als Schauspielerin muss ich nicht mal lustig Satire dazu schreiben, im Gegensatz zum Vizekanzler darf ich satirische Tweets verfassen. Es ging munter weiter, der Zuspruch war enorm und ich habe im Laufe der folgenden zwei Tage als Kanzlerin mit sanftem Durchgriffsrecht via Twitter sämtliche Ministerien neu besetzt mit Menschen, die mir auf Twitter positiv aufgefallen waren. Das ging bis hin zu den Landeshauptleuten und einer Botschaftsvertretung, immerhin in London und in Bern. Selbstverständlich lag all dem ein verzweifeltes Scherzen zugrunde. Dennoch legten wir, ich als Schatten-Twitter-Kanzlerin und die ernannten Ministerinnen, auf diesem Medium rasch an Reichweite zu. Tweets der Schattenregierung lösten Solidaritätsbekundungen, Neugier, auf berührende Weise auch Hoffnung, viele Fragen und auch Nervosität aus. Innerhalb kürzester Zeit gab es sie also auf Twitter, die Hashtag Schattenregierung. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen kluger, empathischer Menschen. Ein erstes Treffen wurde vereinbart, das in erster Linie von Lachen und Herzlichkeit geprägt war. Uns allen war klar, dass wir diese Regierung nicht ersetzen können, aber wir teilten ein gemeinsames Anliegen, etwas tun zu wollen. Einen Gegenentwurf zur sozialen Kälte und zum Populismus aktiv gestalten zu wollen. Dies sollte auf mehreren Ebenen stattfinden. Einerseits auf der digitalen, um simplifiziert aufzuzeigen, was bestimmte türkis-blaue Regierungsbeschlüsse für die Bevölkerung konkret bedeuten. Dafür übernahmen wir einen Slogan des Wahlkampfes des Kanzlers, es ist Zeit, und einen weiteren Slogan eines Kanzlerplakats und ließen unter dem Hashtag Die Veränderung hat begonnen, Tweets durch den virtuellen Raum geistern. Wir wollten auf diese Weise auf den Punkt bringen, wofür es der Regierung nach an der Zeit war. Um ein paar Beispiele zu nennen. Es ist Zeit für Dankbarkeit gegenüber Großspendern. Hashtag, die Veränderung hat begonnen. Es ist Zeit für die Lagerhaltung von Menschen. Die Veränderung hat begonnen. Es ist Zeit, dass Arbeitnehmer für ihre Unfälle selbst die Verantwortung übernehmen. Die Veränderung hat begonnen. Es ist Zeit, dass der Mann in der Familie wieder bestimmt. Die Veränderung hat begonnen. Es ist Zeit für eine neue Armut. Die Veränderung hat begonnen. Es ist Zeit für die Besserstellung von Kindern aus guter Familie. Die Veränderung hat begonnen. Es ist Zeit für eine wohlwollende Berichterstattung in kontrollierten Medien. Es ist Zeit, alten Herren neue Karrierewege zu eröffnen. Es ist Zeit, dass Frauen sich auf ihre Pflichten besinnen. Es ist Zeit für Bierzeltatmosphäre im Parlament. Es ist Zeit, sich über EU-Gesetzgebung zu erheben. Hashtag, die Veränderung hat begonnen. Unter diesem Hashtag reagierten wir jeweils auf tagespolitische Ereignisse. Es war ein Pilotprojekt und spannend zu beobachten, wie Menschen auf Twitter den Hashtag übernahmen, um ihre eigenen Beobachtungen kundzutun. Die größte Schwierigkeit bei diesem Projekt war, die eigene digitale Blase, das eigene Twitter-Dorf zu verlassen, um Menschen außerhalb zu erreichen. Das ist übrigens mit einer der größten Beschränkungen und zeitgleich auch eine Gefahr der Social Media, auf die ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal näher eingehen möchte. Wir waren uns dieser Problematik vollends bewusst. Deshalb war der ursprüngliche Plan, diese Kampagne in Printmedien starten zu lassen. Wir dachten damals an die Sonntagsausgabe von Krone und Österreich. Leider hat die politische Realität unsere Prognosen rasch eingeholt und übertroffen. Die Arbeitsgruppe ist nach wie vor in Verbindung, wir treffen einander regelmäßig und erarbeiten neue Möglichkeiten. Ich möchte ein paar weitere Projekte vorstellen, die verdeutlichen, dass sich eine digitale Verbundenheit durchaus auch in gelebte soziale Realität wandeln kann. Dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, den häufig anonymen Rahmen des digitalen Dorfes zu verlassen, um im Alltag zu handeln und der sozialen Kälte einer Regierung wie dieser konkret etwas entgegenzusetzen. Das Projekt Gratis Nachhilfe. Das Thema Integration war nach 2015 schon unter einer rot-schwarzen Regierung und auch in einem rot-grünen Wien eine besondere Herausforderung. Finanziell wie natürlich auch logistisch. Privates Engagement war auch damals schon unabdingbar, um die Anforderungen halbwegs zu bewältigen. Unter Türkis-Blau wird die Herausforderung ungleich größer, da erstens das imaginäre Feindbild Flüchtling geschürt und befeuert wurde und wird, darüber hinaus aber meiner Beobachtung nach jedwede Maßnahme zur Integration nicht nur nicht gefördert, sondern vielmehr bewusst verhindert wird. Dies führt zur Ausgrenzung, zur Existenznot, zudem bei dem Geflüchteten zum Gefühl, nicht willkommen zu sein, abgelehnt zu werden. Ich denke, dass ich die wahrscheinlichen Folgen davon nicht weiter erörtern muss. Der Handlungsbedarf war also evident. Daraus entstand die Gratis-Nachhilfe. Ein weiteres Pilotprojekt, das noch in Kinderschuhen steckt, dessen Verbreitung ich mir aber naturgemäß erhoffe. Jeden Donnerstag um 18 Uhr trifft sich eine Gruppe von Menschen, um geflüchtete Menschen unentgeltlich zu unterrichten, gegebenenfalls bis zum Pflichtschulabschluss zu begleiten. Es erstaunt wahrscheinlich wenig, wenn ich Ihnen erzähle, dass das gemeinsame Lernen zu wundervollen Begegnungen geführt hat, die nicht nur für die Menschen, die den Unterricht brauchen, sondern auch für die Unterrichtenden ein Gewinn sind. Ich nutze meine Redezeit hier in dem und manch anderem Zusammenhang, um anzuregen. Ein Tag in der Woche ist besser als kein Tag in der Woche. Jede Stunde des Lernens, des kulturellen Austausches und des Zusammenseins ist ein Gewinn, aber es braucht mehr davon. Derlei Projekte können 20 Menschen beispielsweise nur für eine gleichermaßen kleine Gruppe schultern. Eine Gesellschaft kann mehr. Da Einsamkeit auch ein großes Thema unserer Zeit ist, da es eine Sehnsucht nach Verbundenheit gibt, nach Austausch, nach Verbindlichkeit, derlei Projekte können all das bieten und ermöglichen. Das Projekt Soforthilfe schlägt in die nämliche Kerbe. Auch dieses Projekt ist über Vernetzungen auf Twitter entstanden. In kleinen digitalen Austauschgruppen treffen Menschen aufeinander, die im digitalen Raum davon Kenntnis erlangt haben, dass es der Person X oder Y, sei es finanziell oder seelisch, schlecht geht. Eine Initiative wird binnen kürzester Zeit gestartet. Die Personen A, B, C, D, E, F überweisen Geld, weil sie es sich leisten können. Die Personen L, M, N statten Besuche ab, bieten ihr Ohr und ihre Empathie. So führten zum Beispiel viele kleine Geldbeträge in Summe dazu, dass eine in Berlin lebende Künstlerin innerhalb eines Tages vor der Delogierung bewahrt werden konnte. Es werden laufend PCs für Menschen, die sich keinen leisten können, organisiert. Es wurde für eine Alleinerzieherin binnen Tagen eine für die Arbeit dringend nötige Kamera beschafft, eine weitere Alleinerzieherin die Klassenfahrten ihrer Kinder ermöglicht. Nur um wenige Beispiele aus meinem Umfeld zu nennen. Das Projekt Gratis Monatskarte für öffentliche Verkehrsmittel, das es schon lange vor meiner Zeit auf Twitter gab, erlaube ich mir in diesem Zusammenhang auch vorzustellen. Woche für Woche spenden Menschen jeweils 50 Euro für eine Monatskarte und ermöglichen damit Menschen, die es sich nicht leisten können, die Nutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes. Künstlerische Projekte. Ein deutliches Sprachrohr in Zeiten des politischen Widerstands bietet naturgemäß jedwede Form der künstlerischen Äußerung. Sie kann aufklären, empören, wachrütteln, vermitteln, erschüttern, begeistern, in welcher Form auch immer sie sich äußern mag. Auch in diesem Bereich ist dem Medium Twitter zu verdanken, dass sich darüber künstlerische Konstellationen und Projekte ergeben, die sich in klarer Sprache und Deutlichkeit der Enge von Türkisblau entgegenstellen. Das Innenministerium mag ein Stück unentgeltlich durch Schulen jagen, das den Schülern den bösen Wirtschaftsflüchtling vor Augen führt. Wir Kulturschaffenden können den Schülern einen Perspektivewechsel ermöglichen. Das kostet uns freilich mehr Kraft und Anstrengung als das Innenministerium, aber es gibt Zeiten, die Kraft und Anstrengung erfordern, weil es um unser Miteinander in der Zukunft geht. Ein weiteres Projekt, das uns ein Anliegen ist, künstlerisch aufzuarbeiten und zu zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit Begriffe aus dem Nationalsozialismus wieder ihren Weg in die Umgangssprache finden, wie sie sich durch Wiederholung in den Köpfen der Bevölkerung einnisten und dort ihr Unwesen treiben. Gerne stelle ich bei Interesse in einem anderen Rahmen oder in einem persönlichen Gespräch weitere Projekte vor. Ich möchte aber den zweiten Teil meiner Redezeit dazu nutzen, darauf näher einzugehen, was soziale Medien meiner Meinung nach leisten können und was sie nicht können, worin ich Chancen sehe und das, was ich als verlorene Liebesmühe betrachte. Zumeist wird von Blasen gesprochen. Ich möchte hierbei lieber auf den Begriff Dorf zurückkommen, der mir treffend erscheint. Denn es gibt einen Aspekt, den ich als wichtigen Spiegel unserer Zeit sehe und den ich faszinierend und lehrreich finde. Ich verstehe Twitter als eine Gemeinschaft unzählig vieler Twitter-Dörfer. Zumeist hält man sich in dem eigenen auf, gelegentlich steckt man die digitale Nase in ein anderes, oft um sich kurz zu empören, gelegentlich um fasziniert zu beobachten. Manchmal ist es wie bei einem Verwandtschaftsbesuch nach dem Motto, es ist eigentlich nett bei euch, aber irgendwie fad und hat mit mir nichts zu tun, um schlussendlich erleichtert wieder ins eigene Dorf zurückzukehren. In meinem Fall das Dorf, in dem man generationsübergreifend und fernab von gesellschaftlichem Status auf einer Wellenlänge schwimmt. Womit wir bei dem Aspekt des dörflichen Zusammenseins wären, den ich als große Bereicherung empfinde. In meinem Dorf beispielsweise wird digitale Empathie bei Darf in konkret gelebte Nachbarschaftshilfe transformiert. Wo digitale Unterstützung ausreicht, der Support sofort gegeben. Jung und alt lernt voneinander. Es wird Einblick in soziale Realität gewährt, die man so nicht kannte, egal wie sie sich gestalten mag. Es entsteht über diese merkwürdige Welt das, was in Großstädten heute aufgrund der Herausforderungen des Alltags, der Schnelllebigkeit etc. oft gar nicht mehr möglich scheint. Eine Form der postkapitalistischen Nachbarschaft und des Miteinanders. Das ist viel, Das ist durchaus wertvoll und ich mag das in seiner Bedeutung nicht schmälern. Dennoch hat die digitale dörfliche Begrenzung nichts mit dem real belebten Raum zu tun. Denn hier überschneiden sich in einzelnen Straßen unzählige virtuelle Gemeinschaften und schnell wird das offenkundig, was mich mein digitales Dorfleben vergessen lässt. Die tiefe Kluft in der Gesellschaft, die es zu überwinden gilt. Das können digitale Medien meiner Ansicht nach nicht. Dazu können sie auch nur mäßig beitragen. Denn die Algorithmen sorgen und befördern, dass ich mein Dorf möglichst nicht verlassen muss, da es ja die Gemeinschaft ist, in der ich mich zu Hause, in der ich mich verstanden fühle. So kann auch kaum politischer Widerstand geleistet werden. Sich beim virtuellen Dorfplatz treffen, über das Unwesen, das die Regierung treibt, zu ereifern, zu beklagen, zu verspotten und sich darin völlig eins zu sein, das mag zum eigenen Wohlbefinden beitragen, aber es erhebt die Stimme nicht und es ist nicht wehrhaft. Es führt zu keinerlei Veränderung. Um die herbeizuführen, gilt es, das digitale Dorf zu verlassen, sich dafür möglichst mit Nachbardörfern zu verbrüdern, meinetwegen einen digitalen Aufruf zu starten, der von Dorf zu Dorf weitergereicht wird. Und dann gilt es, aus vielen Nachbarschaftsdörfern zusammenzueilen, sich auf Straßen und Plätzen zu versammeln, um klar zu sagen, wir sind da, wir sind real, wir sind viele und wir verwehren uns. Wir verwehren uns gegen Rassismus, die Verletzung der Menschenrechte, gegen sozialen Raubbau, gegen Homophobie, gegen Sexismus, gegen jede Form des Rückschritts und das Zunichtemachen sozialer Errungenschaften. Womit wir bei den Schattenseiten angelangt wären, die das Zusammenleben im digitalen Wohlfühldorf mit sich bringt. Ich mag jetzt nicht auf Gefahrenbereiche sozialer Medien wie beispielsweise Hass im Netz, Suchtgefahr, Projektion, Manipulation, Mobbing, Fake News oder die Gefahr des digitalen Ersatzlebens eingehen. Ich kann das auch gar nicht. So wichtig ich es finde, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, denn das gehört für mich zu einer Art digitalen Bildung. Dafür gibt es viele Experten, entsprechende Fachliteratur und Podiumsdiskussionen. Ich will mich auf den Teil des politischen Widerstands konzentrieren, der meiner Meinung nach so ausschließlich auf digitalen Dorfplätzen stattfindet, ins Leere verläuft. Ein großer Stolperstein dieser Art des kollektiven Protests, den ich gleich zu Beginn nennen möchte, ist die Bequemlichkeit. Wir haben von Gerhard vorhin viele Gründe gehört, warum die Donnerstagsdemos in der Form nicht mehr stattfinden. Ich möchte aber einen weiteren Aspekt dazu nennen. Ich finde, dass es absolut Thema ist, das ist die Bequemlichkeit. Also wenn wir uns an die Donnerstag-Demos zu Zeiten von Schwarz-Blau 1 zurückerinnern, war es auch oft mühselig, nach einem langen Tag die Regenjacke anzuziehen, um in die Innenstadt zu pilgern und Teil der großen Menschenmenge zu sein, die gegen Rassismus und Antisemitismus protestierte. Aber wir, viele von uns, haben es getan. Das Argument wurde gebracht, dass sich die gesamte politische Landschaft seit jener Zeit verändert hat, dass es eben in vielen Ländern Europas einen massiven Rechtsruck gibt. Dennoch frage ich mich, ob das tatsächlich die Ursache dafür ist, dass regelmäßige Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen, Aktivitäten ausbleiben. Oder ob sich unsere Gesellschaft viel mehr in eine Richtung entwickelt hat, der Bequemlichkeit zu gehorchen und seinen Unmut und Widerstand vom Sofa aus zu leisten. Das mag im digitalen Dorf Beifall ernten, aber für einen Großteil der Bevölkerung bleibt es ungesehen und besitzt für mich als Zeichen des Widerstands darum kaum Gültigkeit. Es besteht die Gefahr, dass die Stille in den Straßen, die Abwesenheit von Menschenmengen, die gemeinsam in Solidarität Nein sagen, von großen Teilen der Bevölkerung, wenn auch nicht als Einverständnis gegenüber Regierungsbeschlüssen, wohl aber als Akzeptanz aus einer Resignation heraus wahrgenommen wird. Und die reale Bedrohung der Resignation besteht. Denn wenn ich Seite an Seite mit Mitmenschen in der Straße stehe, gibt das Kraft, weil es das Bewusstsein, aber auch das Unbewusste durch das gemeinsame Erlebnis in der Erkenntnis stärkt, wir sind viele, gemeinsam können wir Dinge bewegen. So man vom Sofa aus im Twitter-Dorf protestiert, und letztlich den Laptop seufzend zuklappt, dann kann das wohl auch aus einer Resignation herauskommen, da mich das Gefühl übermannt, was soll ich gegen diesen Wahnsinn ausrichten? Bestärkt wird dieses Empfinden natürlich dadurch, dass auch auf vielen digitalen Dorfplätzen die Resignation schleichend Überhand genommen hat. Das wiederum ist auf den Algorithmus zurückzuführen, der uns die Botschaften reinspült. Solch einen kurzen Moment der Verzweiflung, der Resignation fühle und dieses Unwohlsein via Social Media kundtue, finden sich in meiner Timeline hunderte resignative, verzweifelte Tweets, die mir eine Realität widerspiegeln, die mich völlig darauf vergessen lässt, dass im Nachbardorf möglicherweise großartige Initiativen ins Leben gerufen werden, derer ich nicht Teil werde, weil die Nachricht zu meinem Dorfplatz nicht vordringt. Digitale Vernetzung hat unbedingt unglaublich viele Vorteile. Das erweitert unsere Möglichkeiten ungemein, kann Nachrichten und Themen wie ein Lauffeuer verbreiten. Wir erinnern uns an dieser Stelle an den Hashtag MeToo, all die Diskussionen und auch so manche Konsequenz, die daraus erfolgte. Social Media kann Menschen im realen Leben zusammenbringen, die Gemeinsames schaffen und einander ohne derlei Plattformen wohl nie begegnet werden. Eine Plattform wie Twitter schafft es, dass Projekte wie beispielsweise Omas gegen Rechts nun auch in Deutschland gestartet und übernommen werden. Es ermöglicht globalen Austausch zu den großen Themen und Herausforderungen unserer Zeit über jede Grenze, die uneingeschränkten Zugang zum World Wide Web erlaubt, hinaus. Doch um Widerstand zu leisten, um zu verändern und zu gestalten, reicht soziale Medienaktivität allein meiner Ansicht nach nicht aus. Türkisblau kann viel anrichten, Errungenschaften zerstören, Gelder streichen und vieles mehr. Aber wie die Gesellschaft aussieht, in der wir leben wollen, das mitzuprägen, sollten wir uns nicht nehmen lassen. Ich betrachte das vielmehr als unsere erste Aufgabe. Das heißt für mich in erster Linie, für uns, die wir verzichten können, zu verzichten, für uns, die wir geben können, zu geben und da aufzustehen, sich zu positionieren und zu verhalten, wo Aufstehen Not tut.
Vor allem auch danke, dass du Zeit ging ganz gut eingehalten hast. Wir haben gut Zeit zu diskutieren und müssen nicht abwürgen, was ich entspannt finde und nicht zu hetzen. Ich habe eine Frage, ich habe zu Beginn und würde dann auch einladen, hier auch aktiv zu werden. Ich finde es extrem spannend und habe mir echt die Frage gestellt, kann es sein, dass es vielleicht auch irgendwie so ist, dass man einerseits so seine also online, wo man quasi sichtbar ist, auch so inszeniert, dass ich in bestimmten Szenen, wo ich dazugehören möchte, in meiner Blase sage, ich bin jetzt links oder ich bin jetzt jemand, der protestiert, der auf Veranstaltungen geht wie hier, weil wir haben es ja schon mal angesprochen, hier gab es 450 Anmeldungen, die sind nicht alle hier, und dann aber in der Realität irgendwas eben vielleicht zu bequem bin oder es mir zu bequem mache, dass ich dann wirklich auftauche.
Das gibt es ganz, ganz oft. Also da habe ich auch wirklich, wirklich viele Enttäuschungen erlebt, wenn man so mag. Also ich weiß nicht, wie viele DMs ich bekommen habe zum Thema Gratis-Nachhilfe. Ich glaube, es waren hunderte. Ich habe jedes Mal geantwortet und da sind wir und kommt's und wundervoll und Dings und dann kamen, naja, jetzt unsere üblichen Verdächtigen und der harte Kern. Aber es passiert ganz viel, also oder ich nehme es zumindest so wahr, dass Menschen sich durchaus auch auf Twitter inszenieren und so ein Bild von sich schaffen, das aber in Wahrheit nicht einlösen. Das gibt's. Und es gibt welche, die sind ganz straight, die sie sind. Aber es gibt auch welche, die haben X-Accounts. Es gibt auch welche, die haben Fake-Rechte-Accounts, um dort irgendwie ihr Unwesen zu schreiben und so weiter und so fort. Also der da steht, dass man sich da hundertprozentig sicher sein kann, dass der Mensch dahinter dem entspricht, das stimmt nicht.
also gewissermaßen eine Schizophrenie. Also ich habe einen linken Account und einen rechten Account, in dem ich dann meinen versteckten Rechtsradikalismus freien Lauf lassen kann. Wird. Gerhard, ich würde dich bitten, quasi so als der Gegensatz für mich, aber ein guter Gegensatz, würde dich bitten, wie du dieses reale Demonstrieren, und das ist einer der letzten Punkte, die du da gesagt hast, 2000 haben wir das Internet entdeckt. Und das stimmt natürlich, es hat ja Social Media nicht gegeben. Es hat Webseiten gegeben, es hat E-Mail-Listen gegeben und es hat vor allem SMS gegeben. Inwieweit glaubst du, dass eben Social-Media-Plattformen, in denen man inszenieren kann, auch ein bisschen dazu beitragen, dass ich vielleicht nicht mehr rausgehe?
Ja, vielleicht, aber ich bin ein bisschen gedanklich bei diesen Dorfplätzen hängen geblieben und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kann aber durchaus ja eine gute Perspektive sein. Also wenn diese Dorfplätze es schaffen, sich zu vernetzen, dann, wenn ich mir anschaue, dass also in der Facebook-Welt, von was da an rechter Organisierung stattfindet, also jetzt wieder thematisiert er vor kurzem, dieses Lebe auf der richtigen Seite der Donau, das irgendwie so als ein bisschen lokalpatriotische Plattform begonnen hat und zu einem Sammelbecken grauslichster, rassistischer, sexistischer, rechtsextremer Positionen geworden ist. Und wie mit solchen Plattformen dann quasi Diskursräume erobert werden, weil man denkt, dass wenn das mit diesen Dorfplätzen, wie du sagst, uns auch gelingen würde, dann wäre irrsinnig viel gewonnen. Dann, es geht nicht unbedingt darum, jede Straße zu haben. Die Rechten vielleicht noch, aber zumindest die sind nicht so viel auf der Straße, die sind aber ganz viel, die dominieren ganz viel digitaler Plätze. Und wenn wir ihnen da was abgraben könnten und wenn wir da in die neue Diskursräume öffnen könnten, wäre eigentlich, glaube ich, sehr viel gewonnen.
Ja.
Hi, ja, also genau da würde ich gerne was dazu sagen, weil ich mich damit seit jetzt 1,5 Jahren durchgehend beschäftige, mit dem Thema Hass im Netz und Silencing, speziell von Frauen in den sozialen Medien und natürlich die ganzen Troll-Armies und so weiter. Da gibt es jede Menge Erhebungen, sind nicht mehr als wir sind mehr, um deinen Hashtag zu zitieren. Der Punkt ist nur, die sind wahnsinnig gut organisiert, nämlich militärisch, strukturiert, da gibt es Attacken. Ja? Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Social Media empfinde ich persönlich als eigentlich linkes, progressives Projekt. Und ich liebe Social Media. Also, was ich da schon alles zusammengebracht habe, war Wahnsinn. Also, könnte ich jetzt sehr lang davon erzählen, was ich alles für Initiativen gestartet habe und die dann innerhalb kürzester Zeit funktioniert haben. Das geht schon. Nur haben wir in unserer Progressivität leider vollkommen verabsäumt, uns zu organisieren. Das machen die Rechten eben schon. Ja? Ganz gezielt. Und die legen natürlich auch gezielt Fake-Accounts an und die machen gezielt Fake-Kampagnen. Ja? Jetzt sage ich nicht, dass wir Fake-Accounts brauchen, aber was wir brauchen, ist eine deutliche Vernetzung, ein Zusammenarbeiten, ein strukturiertes Arbeiten, ja, und dann geht schon was. Und dieses Bild mit dem digitalen Dorfplatz, das liebe ich sehr, das steht in einigen meiner Konzepten drin. Es gibt ein Schreiben von mir, da rede ich vom digitalen Dorfplatz, der digitalen Stadt und dem digitalen Kontinent. Weil Facebook zum Beispiel ist ein digitaler Kontinent, allein von der Userzahl. Und dort, auf den sozialen Plattformen, haben wir einfach ganz viele No-Go-Areas, wo es gefährlich ist zu sein, wo man nicht mehr raus will, weil man Angst hat, weil man angegriffen wird. Als jetzt Chemnitz war, egal was ich getwittert habe mit dem Hashtag Chemnitz, habe ich in der Sekunde 5 Trolle drauf gehabt, die meinen Tweet benutzt haben, um ihre Propaganda loszutreten. Ja? Zum Beispiel. Es geht aber dann auch weiter, du wirst angegriffen, du wirst attackiert, du wirst bedroht. Da habe ich zahlreiche Erfahrungen damit. Und es geht, glaube ich, in erster Linie darum, dass man diese digitalen Straßen wieder begehbar macht, dass wir uns diese No-Go-Areas zurückholen. Und das können wir zweitens nur zusammen und nur strukturiert und nicht jeder für sich ein bisschen, sondern tatsächlich organisiert.
Ja.
Und ich glaube, das geht. Und da arbeite ich gerade dran.
Du sagst, also, und wie hast du, also das würde mich nämlich wahnsinnig interessieren, weil du hast völlig recht, ich bin ganz bei dir, aber wie kriegt man Struktur rein?
Also bitte, ich versuche es kurz zu machen.
Darf ich trotzdem kurz auch sagen, wie er heißt und vielleicht
Entschuldigung.
Unterwegs sind, dass wir voll...
Okay, Entschuldigung, also ich bin die Sabine Beck und das ist halt so wahnsinnig.
Geht es so auch?
Ja.
Es geht.
Achso, gut, okay. Es geht. Ich heiße Sabine Beck, ich arbeite derzeit. Ich heiße sogar auf Twitter Sabine Beck, ich bin eine von der Klarnamen-Fraktion. Also mit höchstem Verständnis für. Warte, ich gehe jetzt einfach weg da, von der Koppelung. Besser? Ja. Mit vollem Verständnis für die Leute, die keine Klarnamen benutzen. Das braucht man auch. Weil das braucht man vor allem in Zeiten des Widerstands selbstverständlich. Ja, aber ich arbeite unter Klarnamen. Und ich arbeite für Greenpeace seit 2 Jahren. Ich habe dort eine Demokratiekampagne jetzt geleitet, initiiert, vom österreichischen Büro aus mit dem Wunsch, das zu europäisieren. Das war gar nicht so einfach, weil das halt einfach eine Umweltschutzorganisation ist und da diese Thematiken erst gepflanzt werden müssen. Also ich habe das Thema gepflanzt in der Greenpeace-Welt.
Was sollte man jetzt eigentlich sagen?
Wie man es macht.
Wie du es organisierst.
Ja, das kann ich euch heute leider noch nicht genau sagen. Also das gibt es, das Prinzip. Wir finalisieren das gerade, stellen die Finanzierung dafür auf. Allerdings jetzt nicht im Greenpeace-Rahmen, sondern mit anderen Organisationen. Es gibt wahnsinnig gute Beispiele. Zum Beispiel, ich bin hier in Deutschland, habe das letztes Jahr gestartet, ja, mit einer Facebook-Gruppe, da sind jetzt mittlerweile über 40.000 Leute drin, die gehen gezielt in Threads rein, in öffentliche Threads auf Facebook, von Medien wie im Spiegel, Fokus, immer wenn so ein Brennthema da ist, wo man damit rechnen kann, da geht es jetzt gleich rund, da gibt es wahnsinnig viel Hate Speech, gehen die rein, strukturiert, es wird in der Gruppe und Untergruppen organisiert, und machen tatsächlich einfach ganz dezidiert Counter-Speech. Sie machen das aber sehr, sehr deutsch, sage ich jetzt mal, ich bin Deutsch, ich darf das schon sagen, und sehr vernünftig. Ja? Also da hat man klare Argumente, man steht nicht auf dieser Seite und nicht auf der, man wertet nicht, das funktioniert nicht so. Ja? Das sind viele Leute, der Bruchteil ist aktiv, Spaß ist da nicht dabei. Sie schaffen es, glaube ich, meines Erachtens auch nicht, die Straßen zurückzugewinnen, weil nämlich das Wesentliche an Social Media die Emotion ist. Und du musst mit der Emotion arbeiten. Und das ist der Aspekt, den wir jetzt damit einarbeiten. Und wir werden das dann vorstellen. Und ich möchte es jetzt dann nicht so im Mittelpunkt stellen, das ist dein Mikro. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass man das relativ einfach strukturieren kann. Und dass man dann Leute braucht, die mitmachen. Ja? Und dass man auch dafür sorgen muss, dass es einen Spaß macht. Also ich bin vollkommen davon überzeugt, dass jegliche Art von Aktivismus mit Spaß verbunden sein muss und auch Lebensfreude. Der Widerstand muss Lebensfreude sein. Denn ansonsten halten wir das nicht durch. Wir haben ein paar Jahre vor uns mit dem Zeug.
Danke. Jetzt gibt es eine Frage. Du auch. Andreas war erster.
Also du hast vorher gesagt, sorry,
nein, alles gut.
Social Media ist ein linkes Projekt.
Nein.
Progressives Projekt. Ursprünglich ist Social Media was von Silicon Valley, das darf man nicht vergessen, glaube ich, um sich da nichts vorzumachen. Oder die Algorithmen, die da laufen, die ganze Struktur, dass das emotionalisiert ist, der Grund, warum das so ist, liegt daran, dass bestimmte Programme so strukturiert sind, oder? Die fördern das.
Ja.
Ja, also ich glaube, es geht vielleicht nicht nur darum, das Medium zu nutzen, sondern vielleicht auch, wenn wir schon in der Dorfmetapher bleiben, zu sagen, ein Dorf hat auch einen Bürgermeister oder jemanden, der die Strukturen organisiert, oder? Das heißt, wenn ich jemanden kritisieren kann, dann kann ich auch den Bürgermeister kritisieren, in dem Fall die Leute, die diese Algorithmen machen, ja, zum Beispiel. Also das wollte ich noch hinzufügen. Ja.
Und die in die Pflicht nehmen.
Ja.
Unter Druck setzen, in die Pflicht nehmen. Die Leute, die diese Struktur geschaffen haben, tragen Verantwortung.
Genau. Also spreche ich auch immer von einem digitalen Bürgermeister zum Beispiel. Ja, das ist ganz klar, wenn man das runterbricht. Wenn man das runterbricht auf Bürgermeister oder auf Präsidentin oder whatever, ja, dann ist da einfach irgendjemand da, der muss verantwortlich gemacht werden. Und das ist natürlich Facebook selbst, meines Erachtens. Ja? Und natürlich, also
Der Gesetzgeber.
Und ich habe mich wirklich natürlich schnell einmal verbessert. Internet sehe ich eher als linkes Projekt, und du hast vollkommen recht, es ist eine gewinnmaximierende, hochkapitalistische, neoliberale Struktur auf Facebook. Ja, die wollen nichts anderes als Werbung machen, verkaufen, Algorithmen, mit dem funktioniert es am besten, mit Emotionen, und deswegen ist es, wie es ist. Ja? Ich glaube, das ist das Hauptproblem dabei. Ja?
Jana?
Hallo, ja, Jana Herbig, Digium. Es gibt so viele Dinge, zu denen ich jetzt was sagen würde, und ich weiß noch gar nicht, was ich sagen wollen würde, wo ich am Schluss dabei rauskomme. Ganz viel in deinem emphatischen Vortrag, wo ich die ersten 15 Minuten leider verpasst habe, ich bin nicht früher losgekommen, habe bei mir so bekannte Gefühle losgelöst, und gleich danach hat sich aber wieder die Verzweiflung angeschlossen, im Sinne von, da waren wir ja schon mal, das habe ich ja alles schon mal gemacht, und es hat auch zu nichts gebracht, zu nichts geführt. Also zum einen glaube ich, Social Media hat sich wahnsinnig verändert. Ich bin seit 2007 auf dieser Twitter-Plattform dabei, und gerade am Anfang, ich sehe so, dass spätere Generationen alle dasselbe erleben. Man hat so, man trifft Menschen am Anfang, man entdeckt in der Frühphase, oh, ist das geil, ich kann mich mit Leuten, die ähnlich drauf sind wie ich, an Orten treffen, Menschen, die vielleicht auch ähnliche Hemmungen sonst hätten, sich vielleicht unter das Volk zu mischen oder so, like-minded people und so weiter. Auch ähnliche Dinge wie die du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist jetzt schon auch wieder 6 Jahre her, war ich mal bei einem Projekt dabei. Das hat dann die Birgit Hebein von den Grünen mit unterstützt. Da ging es darum, dass wir nannten das A Comment a Day Keeps the Meanies Away. Und das Vorhaben damals war, also jeden Tag dahin zu gehen, wo es richtig eklig ist und was Gescheites, nicht Gemeines zu sagen, und dann aber diesen Schauplatz zu verlassen. Nicht weiter zu diskutieren, sondern aber einfach Gegenrede dazulassen. Aktuell bin ich an dem Punkt, wo ich gar nicht mehr sicher bin, ob ich diese Straßen zurückerobern will. Also diese digitalen Straßen. Ich ertappe mich dabei, dass ich mir quasi, dass ich ganz selten noch mitdiskutiere. Also ich bin quasi immer in meiner inneren Rüstung. Dort überhaupt. Ich kenne das alles, auch diese ganzen Attacken, das interessiert mich nicht mehr. Wenn einer in meine Mentions kommt und ich kenne diesen ganzen Diskurs, der wird weggeblockt. Ich habe einfach keine Geduld, es ist nie was Gescheites rausgekommen. Ein oder zweimal vielleicht, aber da war es auch nicht ganz so schier. Das ist das eine. Also zum einen bin ich sozusagen in der inneren Welt, was die virtuelle sein soll, die natürlich total verknüpft ist, bla bla bla. In der inneren Welt, in der inneren Emigration. Das heißt, ich mache nur noch interagiere ab und zu. Und das andere ist aber immer wieder diese Frage, wie hängt das denn jetzt mit dem Meetspace zusammen? Wo ich auch ganz viel Déjà-vu habe, wo ich denke, es kann irgendwie nicht sein, dass wir 2018 immer noch in dieser Zwei-Welten-Metaphorik festhängen. Und wo ich aktuell auch gar nicht mehr weiß, ich weiß überhaupt nicht, was eigentlich die Lösung ist. Haben wir gewonnen, wenn wir die richtigen Straßen erobern? Haben wir gewonnen, wenn wir die digitalen Straßen erobern? Findet alles überhaupt ganz woanders statt? Sollten wir, also ich komme überhaupt zu keiner Conclusio, sondern sozusagen all meine Verzweiflungsmomente kommen immer zum selben Stillstand, und alles kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Aber ich habe immer noch keinen Ausweg.
Gut, Noch eine Frage und dann würde ich sagen, danach geht es dann in die Pause.
Mich würde interessieren, also, nein, ich fange anders an. Wenn ich mit so begeisterten FPÖ-Anhängern rede, dann kommt ganz, ganz oft das Argument, ja, diese Linken, die alle ins Land hineinholen wollen, die sollen doch selber die bei sich unterbringen, denen dann Nachhilfe geben und so weiter und so fort. Eher ein bisschen einsprechen, was du am Anfang unter organisierten Aktivismus verstanden hast, nämlich dieses Leute unterstützen oder dieses gratis Öffentlichkeit, diese Nachhilfegeschichten, die ich ja prinzipiell gut finde, nur die Frage, die ich mir stelle, oder anders, ich frage, ob ihr euch die Frage gestellt habt, wie damit jetzt irgendwie Leute erreicht, organisiert, überzeugt werden. Weil ich finde schon, dass man solche Sachen machen kann, aber ohne diese Frage wird es halt dann irgendwann selbstgenügsam, glaube ich.
Du meinst jetzt, wie man Leute erreicht, die sich beteiligen? Wie man FPÖler überzeugt und so weiter? Das ist ja
vielleicht nicht FPÖler, vielleicht einfach Leute, aber okay.
Ja. Nein, also du meinst, dass es irgendwie nichts ändert, sowas zu tun? Das glaube ich nicht.
Nein, das hab ich auch nicht gesagt. Ich glaube, das alleine reicht nicht.
Nein,
ich glaube, das muss wo eingewebt sein.
Das alleine reicht nicht. Und da sind wir übrigens wieder bei diesen Social-Media-Diskussionen, die ich auch kenne, die ich ähnlich wie Jana überhaupt nicht mehr führe, weil sie völlig sinnlos sind. Du kannst dich nicht über 280 Zeichen, wirst du niemanden überzeugen, also niemanden von seiner Überzeugung abbringen. Und ich mag genauso wenig diese Aggression und das geht mir alles unglaublich auf die Ketten. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Und da habe ich wiederum die Erfahrung gemacht, ich sage jetzt mal, und das ist gar nicht zwingend auf FPÖ oder so, das geht tatsächlich meiner Ansicht nach, also wirklich jemanden zum Nachdenken zu bewegen und andere Perspektiven aufzuzeigen, das ist mir tatsächlich nur im Leben gelungen. Also in einem südsteirischen Dorf oder so, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ohne die jetzt wegzuwischen, wirklich mal zuzuhören und dann einfach eben einen Perspektivewechsel ermöglichen. Das sieht jeder unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass das allein online geht. Ich glaube das nicht. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander.
Ich habe explizit auf diese Nachhilfegeschichte.
Achso, das meinst du.
Ja. Du magst doch ganz kurz, aber wir müssen dann echt in die Pause gehen, weil sonst kommen wir ins Strudel mit der Zeit.
Ich muss einfach. Ja? Also ich glaube, es ist die Kombination der Dinge.
Ja, das glaube ich auch. Also als Kombi, ja.
Es ist, wenn die zwei Finger, oder wenn die Finger zweier Hände ineinander greifen, nämlich virtuelle Welt und digitale Welt, dann ist es echt erfolgreich. Und nichts ist überzeugender, als wenn Menschen etwas Echtes vorleben. Ja? Also die Erfahrung hast du gemacht, und du sicherlich auch, und ich und wir alle, in ganz kleinen oder in größeren Rahmen. Und wenn dann so etwas dann auch noch ins Netz kommuniziert wird, erreichst du noch mal mehr und deswegen werde ich kein FPÖler überzeugen. Ist aber wurscht, weil wenn ich 5 andere finde, die mitmachen wollen, weil sie es cool finden, reicht's.
Vielleicht ein gutes Schlussstatement. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. In der Pause kann natürlich weiter diskutiert werden. Holt euch einen Kaffee, holt euch ein Getränk und wir sehen uns um 15 Uhr, ja, naja gut, 13 Minuten, in 13 Minuten hier mit dem Vortrag von Daniel Kuhler.